Deutschlandfunk, der Tag.
Mal überlegen. Nach 2 Jahren Pandemie, Zukunftsängsten, Krieg in Europa, hohen Mieten, wenig Geld in der Tasche und einer nahenden Klimakatastrophe. Was brauchen diese jungen Leute gerade am dringendsten, so richtig nötig? Vielleicht einen staatlichen Eingriff in den Lebenslauf. Moment, ich schaue mal bei Twitter nach, ob die anderen das auch so sehen. Nee, finden sehr viele sogar sehr, sehr ärgerlich, was der Bundespräsident da gerade vorgeschlagen hat. Eine Dienstpflicht, wie auch immer die genau aussehen soll. Das hat Frank-Walter Steinmeier bewusst ziemlich offen gelassen. Nur diskutieren sollen wir bitte schon mal drüber. Gut, tun wir ihm den Gefallen? Auch wenn es nicht das erste Mal ist. Und zwar an dieser Stelle mit einem Zusammenhaltsforscher. Ja, das gibt's wirklich. Und mit einer jungen Bundestagsabgeordneten und Pfadfinderin. Außerdem sollten wir unbedingt mal zusammen nach Sachsen gucken. Zumindest hier in ihrem Lieblingsbundesland. Da wollte die AfD bei den Landratswahlen mal so richtig abräumen. Wenn schon überall sonst nicht läuft. Zwar sieht's jetzt gerade nicht danach aus, als sei das gelungen. Aber Vorsicht, schwach ist die AfD deshalb im Osten noch lange nicht. Der Tag am 13. Juni 2022 mit Sarah Zerback. Hi. Ja, mir ist auch klar, dass Twitter nicht den Querschnitt durch die deutsche Bevölkerung abbildet. Aber bemerkenswert ist es schon, wie viel Kontra es für den Vorschlag des Bundespräsidenten gibt, eine Dienstpflicht einzuführen. Dazu gibt es auch den entsprechenden Hashtag. Und zwar, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, so heißt es. Also Senioren, Obdachlose, Menschen mit Behinderungen sollen betreut werden, um gegen die Spaltung der Gesellschaft vorzugehen. Dass es nun diese Spaltungen und Risse gibt, das würde Matthias Quent sofort unterschreiben. Er forscht unter anderem zu den Themen Zusammenhalt und Demokratie und hat gerade ganz frisch eine Professur übernommen für Soziologie und soziale Arbeit an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Hallo erstmal.
Hallo.
Jetzt haben wir den Bundespräsidenten gehört, der will, so heißt es, Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Kann das denn klappen mit einer sogenannten sozialen Pflichtzeit?
Naja, wir haben ja schon eine soziale Pflichtzeit, die eigentlich auch dieses Ziel verfolgt, und das ist die Schulpflicht. Das bedeutet also, das sind ja ureigene Aufgaben eigentlich auch für das im Schulsystem, das leider immer wieder zu kurz kommt, also die Bildung von Persönlichkeit, von mündigen Bürgerinnen und Bürgern, von demokratischen Grundwerten und so weiter. All das sollte ja eigentlich dort schon gebildet werden. Insofern lässt auch die Bestandsaufnahme doch einige Fragen auch offen. Warum ist das denn nicht schon so?
Das ist natürlich eine Frage, die wir jetzt an Bildungspolitikerinnen und Politiker wunderbar weiterspielen können. Aber Sie sehen auf jeden Fall schon den Bedarf. Also auch vielleicht die Gefahr, dass da jetzt eine Lücke geschlossen werden soll, wo man an die Symptome sozusagen geht, aber nicht an die Ursache?
Ja, genau, das ist das Problem in dieser Debatte. Also zum einen ist die Äußerung des Bundespräsidenten ja nicht besonders eindeutig, worauf er eigentlich hinaus will, was sein Ziel ist. Diese Diskussion kommt ja immer mal wieder konjunkturell alle paar Monate mittlerweile oder zumindest alle paar Jahre auf über eine Wiedereinführung nicht nur der Wehrpflicht, sondern vor allem auch des eines Freiwilligen oder eines nicht mehr Freiwilligen, das gibt es ja schon, eines Pflichtjahrs für soziale Zwecke. Und da gibt es natürlich verschiedene Probleme. Das eine Problem ist und das Hauptproblem daran aus meiner Perspektive, dass damit die sozialen Tätigkeiten, die Pflegetätigkeiten, die in einer Krisensituation sind, die unterfinanziert sind, die darunter leiden, dass sie nicht genug Anerkennung, vor allem aber auch nicht genug Gehalt erhalten. Das haben wir unter Corona ganz explizit gesehen, dass hier die Gefahr besteht, dass es zu einer weiteren, ja eigentlich Abwertung dieser Berufe kommt, wenn der Eindruck entsteht, naja, da können dann ein paar 18- und 19-Jährige sich mal um die Alten kümmern für ein Jahr und für die Wohnungslosen und für wen sonst noch der oder die hilfsbedürftig sind. Das ist natürlich problematisch und könnte tatsächlich missbraucht werden. So war es ja auch damals missbraucht werden, eigentlich um dieses ganze wichtige soziale Arbeitsfeld insgesamt zu schwächen, die Konkurrenz zu erhöhen und auch so ein bisschen eine Ausweichbewegung zu sein. Also statt die Dinge endlich ausgiebig so zu finanzieren, wie es eigentlich nötig wäre, dann zu sagen, naja, wir schicken euch ein paar junge Menschen, die sollen sowieso mal schauen, wie sie in der Gesellschaft so zurechtkommen können.
Sie sagen jetzt auch junge Menschen, wer Twitter aufgemacht hat heute, beziehungsweise seit dem Interview in der Bild am Sonntag des Bundespräsidenten, der findet auch viele Kommentare dazu, dass der Bundespräsident das so gemeint haben könnte. Gesagt hat er es explizit ja nicht, aber Sie verstehen ihn schon auch so, dass er sich da an Junge und nicht an junge Menschen richtet und nicht an Seniorinnen und Senioren zum Beispiel?
Naja, die Diskussion ist ja insbesondere auf in Verbindung mit der Wehrpflicht geführt worden und die richtet sich an Menschen bis zum Alter aber 27. Hat sie sich gerichtet? Das war die Diskussion in den letzten Jahren immer, die geführt wurde. Wenn Herr Steinmeier etwas anderes gemeint hat explizit, dann soll er das doch auch sagen. Da ist ja viel im Wagen und wird jetzt im öffentlichen Raum ausinterpretiert. Darüber kann man tatsächlich ja auch diskutieren, aber auch hier würde ich entgegnen, also gerade für die Menschen, die im Leben stehen, die Geld verdienen, die wohlhabend sind, gibt es ja bereits einen Beitrag für das Gemeinwohl und dieser Beitrag heißt Steuern. Das ist ein Mechanismus, mit dem man tatsächlich auch sozial gerecht Dinge gestalten kann. Es ist natürlich für jemanden, der auf eine Privatschule geht beispielsweise, sehr wünschenswert, wenn sich diese Person auch mal mit sozialen Realitäten auseinandersetzen würde, mit der er oder sie sonst nicht so viel in Berührung kommt. Auf der anderen Seite jemand, der aus einer wirtschaftlich schwachen Familie beispielsweise kommt, unheimlich schnell Geld verdienen will oder auch in Berufen arbeitet, wo es die nicht gut bezahlt werden, da kann man nicht einfach mal so aussteigen, sozusagen so eine Pflichtzeit, egal in welchem Alter, ableisten. Also auch hier gibt es ein riesiges Gerechtigkeitsproblem oder eine Gerechtigkeitsfrage, die damit zusammenhängt und die stellt sich natürlich insbesondere auch für die Frage der Generationengerechtigkeit.
Würden Sie also dafür plädieren, dass wenn es so eine Verpflichtung gäbe, dass die über die Generationen hinweg ausgestaltet sein müsste, damit eben nicht da eine Generation mal wieder gegen die andere ausgespielt wird, wäre das machbar?
Ich halte das für kaum handelbar, auch weil ja die Generationen, die noch in die Zeit der Wehrpflicht gefallen sind, man dann ja sagen muss, haben die ihre Zeit sozusagen schon abgeleistet und dann würde es ja doch wieder nur die Jüngeren treffen. Insofern ist das, glaub ich, kein pragmatisches Instrument. Ich denke, dass andere Wege gesucht werden müssen. Wenn man das stärken will, dann müsste man stärker in den schulischen Bereich schauen. Man müsste schauen, der Paritätische Bund hat vor 2 Jahren schon vorgeschlagen, so etwas wie ein sozial-ökologisches Lehrjahr in die schulische Ausbildung zu integrieren, um diese Persönlichkeitsbildung, diese demokratische Bildung, das soziale Bewusstsein, aber auch das ökologische Bewusstsein zu stärken. Dann müsste man darüber diskutieren, ob andere Inhalte einen weniger großen Platz einnehmen sollten oder ob das die Schulphase verlängert wird. Andere Aspekte, etwa Herr Schneider hat ja die Debatte, der Ostbeauftragte, die Debatte aufgemacht über ein Grunderbe für junge Menschen, um Gerechtigkeitslücken zu füllen. Also das sind ja alles sozusagen Debatten, die auf ähnliche Sachverhalte, nämlich auf große Ungleichheiten, auf große Disparitäten innerhalb der Bevölkerung verweisen. Und wenn ich das noch ergänzen darf, ein dritter Punkt ist, dass es in dieser Gesellschaft ja schon sehr viel ehrenamtliches Engagement auch gibt, dass sich viele junge Menschen engagieren, politisch engagieren, sozial engagieren. Auch hier ist das nicht gleich verteilt, auch im Hinblick auf Bildungsmilieus beispielsweise nicht gleich verteilt, aber hängt auch eben mit den Möglichkeiten zusammen. Und hier können einerseits auch Arbeitgebende beispielsweise dafür Freiräume einräumen, dass sich in allen Alterskohorten Menschen ehrenamtlich engagieren können. Auch sollten. Und andererseits muss man aber auch das kritisch diskutieren, weil der Staat sich ja immer mehr aus der öffentlichen Daseinsvorsorge zurückzuziehen scheint und ehrenamtliche Amateure, wenn man so will, bei allem Herzblut, mit dem sie dabei sind und aller Mitmenschlichkeit, ist doch nicht dasselbe wie professionelle Fachkräfte.
Wären wir wieder beim ersten wichtigen Punkt, im politökonomischen sozusagen. Und was da ja für viele jetzt in der Debatte mitschwingt, wenn man eben dann doch wieder sich so sehr auf diese jungen Leute fokussiert, das ist so dieses, die sollen erstmal empathisch werden, die sollen erstmal Mitgefühl lernen. Ist das denn wirklich so? Kann man das lernen? Muss man das erst lernen? Und ist das der richtige Weg? Wär natürlich die Anschlussfrage, Herr Quint.
Naja, also zum einen glaube ich, dass es unserer Gesellschaft insgesamt gut tun würde, mehr Mitgefühl zu lernen. Und wenn wir uns beispielsweise die Klimaungerechtigkeiten anschauen, dann sind es nicht die jungen Leute, die dort mehr Verantwortung und mehr Mitgefühl und vor allem auch Gerechtigkeitssinn entwickeln müssten, sondern die Leute, die Generation, die seit Jahrzehnten eine Klimakrise mit hervorgerufen haben, teilweise auch ja unwissentlich, teilweise aber auch wissentlich, die jungen Menschen ausbaden müssen jetzt. Das heißt also, so einseitig, dass in irgendeine Richtung zu verlagern. Das halte ich für nicht gewinnbringend. Was aber, und das habe ich bereits angedeutet, ich schon für zentral halte, ist, dass es natürlich eine Verpflichtung oder eine Verantwortung gibt, Menschen auch zu mündigen, zu gemeinwesenorientierten, zu solidarischen Bürgerinnen und Bürgern zu erziehen. Das ist aber vordringlich die Aufgabe des Schulsystems und des Bildungswesens. Und diese Disparitäten in unterschiedlichen Bildungskontexten und auch die großen Schwierigkeiten, solche Inhalte überhaupt im Schulunterricht unterbringen zu können, auch wenn es da tolle Schulen gibt, die das beispielsweise auch schon von früheren Jahren an machen, also soziale Verantwortung in den Lehrplan integriert zu haben. Das ist ein in der Sache richtiges Anliegen, aber nicht in dieser Zuspitzung und vor allem auch in dieser Ungerechtigkeit.
Matthias Quent, vielen Dank für das Gespräch.
Gern.
Soweit erstmal ein paar kluge Worte aus der Wissenschaft. Die können wir kurz sacken lassen und spielen dann aber den Ball auch weiter an die Politik. Denn auch hier gibt es durch die Bank weg viele, die eine Dienstpflicht ablehnen. Die größte Zustimmung für die Idee des Bundespräsidenten kommt da aktuell aus der CDU-Spitze. Da kann man sich zum Beispiel auch gut vorstellen, dass junge Menschen in der Zeit dann einfach wieder zur Bundeswehr gehen. Wir können darüber jetzt sprechen mit Denise Lob. Sie ist schon seit Jahren bei den Grünen aktiv, auch wenn sie erst 28 ist. Sie war unter anderem Sprecherin der Grünen Jugend in Schleswig-Holstein und seit Oktober letzten Jahres ist sie nun Mitglied des Deutschen Bundestags. Ihr Wahlkreis liegt in Nordfriesland, Dithmarschen-Nord. Hallo erstmal.
Hallo.
Sie sind ja, habe ich gelesen, selbst ehrenamtlich bei den Pfadfindern aktiv.
Ja, genau.
Hätte sie denn so einen Pfadfinderzwang davon abgehalten?
Ich bin halt schon, seit ich 8 bin, bei den Pfadfindern aktiv und ich fand es halt richtig gut, dass ich mich auch selbst dazu entschieden habe. Also, dass ich hatte immer eine Motivation aus mir selbst darauf, mich zu engagieren und Ferienfreizeiten zu organisieren, ins Ausland zu fahren mit anderen Kindern und Jugendlichen und einfach auch unterwegs zu sein.
Aber eben diese eigene Motivation, ne, das fiel sofort als Stichwort. Und das habe ich auch gelesen, als ich mal bei Ihnen auf dem Twitter-Account heute geschaut habe. Also Sie können so einer Dienstpflicht ja so gar nichts abgewinnen. Ne? Warum nicht?
Ja, weil es geht halt nicht um eine Pflicht. Also Sie haben ja auch gerade schon angesprochen, ich engagiere mich ehrenamtlich und in meiner Freizeit auch immer noch, versuche ich zumindest, und ganz viele andere Jugendliche auch. Also 2/3 der jungen Menschen in Deutschland engagieren sich schon für einen gesellschaftlichen Zweck, also haben eine Motivation aus sich selbst heraus, sich für unsere Gesellschaft und für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft einzubringen. Und ich finde, es geht halt nicht darum, sie noch weiter zu verpflichten, sondern es muss halt darum gehen, dass vor allem auch Politik das unterstützt, dass es allen jungen Menschen möglich ist, sich zu engagieren.
Nochmal kurz zu den Zahlen, 2/3, das klingt sehr viel. Wo kommt die Zahl her?
Die kommt aus dem 3. Ehrenamtsbericht der Bundesregierung.
Ah, okay. Ja, den habe ich auch mal durchgeblättert. Aber der ist ja tatsächlich aus dem Jahr 2020, also vor dem Jahr der Pandemie sozusagen. Oder die Zahlen, die bilden die Pandemie jetzt nicht mehr komplett ab. Glauben Sie nicht, dass sich da vielleicht in der Zeit was geändert hat?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich was geändert hat. Aber ich finde, gerade jetzt nach der Pandemie sollte es nicht darum gehen, junge Menschen zu verpflichten, sondern ihnen einfach noch mehr die Möglichkeiten zu geben. Also sagen wir, bewerben das noch mal besser oder wir statten einfach zum Beispiel auch die Freiwilligendienste viel besser aus. Es ist ja so, dass wir uns auch als Bundesregierung vorgenommen haben, das Taschengeld zu erhöhen, aber das ist ja nur ein Baustein. Ich kann zum Beispiel aus meinem Wahlkreis berichten. Wir haben da das freiwillige ökologische Jahr im Nationalpark Wattenmeer und die haben jedes Jahr 900 bis 1000 Bewerbungen auf 180 Plätze. Also der Bedarf ist da und wir müssen einfach die Rahmenbedingungen dafür schaffen als Politik. Und das wäre eigentlich die ehrliche Debatte, die wir führen müssen und nicht darüber, dass es verpflichtend sein sollte für junge Menschen, sich für die Gesellschaft zu engagieren.
Und wenn man dann aber die Freiwilligenarbeit, so verstehe ich Sie, da stärkt, muss man da nicht auch ein Stück weit aufpassen, dass man dann nicht zu sehr stärkt, dass dann nicht die Gefahr besteht, dass Freiwillige dann doch wieder auffangen, was der Staat nicht leistet? Sehen Sie die Gefahr?
Das passiert ja, würde ich jetzt mal unterstellen, auch durch eine Pflicht, weil man sagt, okay, wir verpflichten junge Menschen dazu, sich, und das ist ja auch in dem Vorschlag auch durchgedrungen, das gerade in dem Bereich zu machen, wo wir jetzt vielleicht auch einen Pflegenotstand haben. Und gerade das finde ich halt problematisch, dann zu sagen, okay, junge Menschen müssen dann das auffangen, wo wir eigentlich an anderen Stellschrauben dran drehen müssten.
Mhm. Was ja, und so verstehe ich Sie ja auch, trotzdem ja auch Aufgabe der Politik ist, ne, das eben ja. so zu gestalten, dass da der Fachkräftemangel ja einfach, den wir haben, dass der bekämpft wird. Also wir reden ja konkret, das hat zumindest der Bundespräsident jetzt in der erneuten Debatte angeregt, also von der Betreuung von Senioren in Behinderteneinrichtungen zum Beispiel, Obdachlosen, Unterkünften. Wie kann man denn Ihrer Meinung nach die Anreize da für BerufseinsteigerInnen so gestalten, dass die richtig Lust haben, solche Berufe zu wählen?
Ich glaube, für viele ist, glaube ich, ganz unterschiedliche Bereiche. Also ich bin jetzt keine Fachpolitikerin im Bereich Pflege, aber ich könnte mir vorstellen, dass vor allem auch die Arbeitsbedingungen schwierig sind. Gerade auch jetzt nach der Pandemie, das hört man ja von super vielen Menschen, die einfach auch aufgeben, in der Pflege zu arbeiten, weil sie die Arbeitsbedingungen nicht mehr ertragen können, dass natürlich auch Bezahlung eine Rolle spielt, aber dass wir da vor allem auch Anreize schaffen müssen, das haben wir uns als Bundesregierung ja auch vorgenommen und das würde aber im Gesundheitsbereich liegen und ich glaube, wo wir aber gucken müssen, ist zu sagen, okay, junge Menschen, die vielleicht einen Freiwilligendienst leisten wollen, können das nicht übernehmen, aber natürlich kann das auch eine Möglichkeit da Möglichkeit sein, da reinzuschnuppern, aber sie brauchen dann natürlich auch Anleitung und vor allem auch ja, gute Bedingungen. Also ich weiß nicht, es ist halt auch so, dass vor allem es aktuell noch so ist, dass es junge Menschen, die einen Freiwilligendienst übernehmen wollen, immer noch zusätzlich Unterstützung von dem Elternhaus brauchen. Und weil das Taschengeld so niedrig ist, sie vielleicht Fahrtkosten bezahlen müssen, die sie sich nicht leisten können, wenn sie keine Unterstützung von zu Hause haben. Und dass wir einfach da diese Bedingungen ändern müssen, auch als Politik. Zum Beispiel Vergünstigungen im öffentlichen Personennahverkehr, was wir jetzt ja auch schon mit dem 9-Euro-Ticket sozusagen für alle machen. Aber das auch nochmal für Freiwilligendienste. Oder dass man sich überlegt, muss es ein ganzes Jahr sein, kann es nicht vielleicht auch ein Teilzeitdienst sein, der möglich ist, dass man das einfach niedrigschwelliger gestaltet.
Mhm. Ja, da habe ich den Bundespräsidenten auch so verstanden, das hat er zumindest auf Nachfrage auch gesagt, dass er da bewusst nicht von einem ganzen Jahr spricht. Aber wenn ich mich da mal dran zurückerinnere, was das bei der Zivildienstdebatte ausgelöst hat, also da haben ja viele die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, also vor allem die Träger, wenn dann irgendwie ja Menschen nur für ein paar Monate mal irgendwo reinschnuppern, da hat man ja fast mehr Aufwand sozusagen, die einzulernen, oder? Also macht das wirklich Sinn, das unter einem Jahr zu machen?
Teilzeit, es muss ja auch nicht, kann ja trotzdem ein Jahr sein, vielleicht nur für wenige, also dass es einfach nicht Vollzeit ist im Sinne von, ich bin 38 oder 40 Stunden irgendwie in der Einrichtung, sondern unterstütze vielleicht nur vormittags. Also da gibt es da ganz unterschiedliche Möglichkeiten und ich glaube, das muss man auch vor allem mit den Trägern dann besprechen, die sich übrigens auch das wäre auch gar nicht zu leisten, so ein Pflichtdienst jetzt, dass die das umsetzen, weil die auch also gar nicht die Kapazitäten hätten, das zu stemmen, wenn jetzt alle jungen Menschen nach der Schule in einer Orientierungsphase einen Pflichtdienst machen müssten.
Also schon ein Punkt, dass es die Strukturen da nicht gibt, oder?
Ja, auch auf jeden Fall. Zusätzlich zu dem, dass ich einfach finde, junge Menschen sollten das selbst entscheiden, ist es auch einfach so, dass er einfach viel, viel mehr wäre.
Mhm. Dieses Selbstentscheiden, das sagt ja zum Beispiel auch die Bundesfamilienministerin aus ihrer Partei. Die beschreibt aber auch, wie ein solcher Freiwilligendienst dann eben als persönliche Bereicherung empfunden wird. Und Sie haben das ja gerade auch sinngemäß geschildert sozusagen. Aber kann es nicht auch sein, unabhängig davon, welche finanziellen Unterstützungen etc. man jetzt aus dem Elternhaus so mitbekommt, dass da, ich sag's mal so ganz ketzerisch, vielleicht manche auch so ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen werden müssen, weil die selbst sonst gar nicht auf die Idee kommen würden?
Ja, ich finde es immer schwierig, wenn man so, das ist ja auch häufig so eine Argumentation, man blickt so zurück auf seinen Zivildienst und sagt, ja, aber geschadet hat mir das nicht. Und das, finde ich, sollte nicht die Motivation sein, sondern es ist halt auch so, dass gerade für junge Menschen dieser Prozess, diese Orientierung, sich dann selbst dafür, sich damit auseinanderzusetzen, in diesen Prozess zu geben, was möchte ich vielleicht auch, in welchen Bereich möchte ich gehen, das ist ja quasi das, was auch von Freiwilligendienstlern selbst als totale Bereicherung beschrieben wird.
Sieht ja fast so aus, als hätte die AfD verlernt zu siegen. Zumindest hat sie ganz schön geschwächelt bei den 3 Landtagswahlen in diesem Jahr. Die waren allerdings auch alle im Westen oder zumindest nicht im Osten. Da wurde am Wochenende jetzt kommunal gewählt. Landratswahlen in Sachsen gab es im Kernland der AfD, einer echten Hochburg der Partei, muss man so sagen. Und das steht schon auf der Wunschliste der AfD ziemlich weit oben. Ein Landrat stellen, zum ersten Mal überhaupt in Deutschland. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an mit unserem Corri in Dresden, Alexander Moritz. Grüß dich, Alexander.
Grüß dich, Sarah.
Fangen wir doch vielleicht mal mit den Basics an, weil ob du es glaubst oder nicht, ich habe es auch noch mal kurz gegoogelt. Was macht eigentlich ein Landrat so?
Ein Landrat, das ist der Chef einer Verwaltung im Landkreis. Also das ist der Leiter, der den ganzen Behörden des Landkreises vorgesetzt ist. Also zum Beispiel zuständig für Schulen und Kitas, für Straßenausbau, aber auch für die Ausländerbehörden oder ganz wichtig geworden in den Corona-Zeiten für die Gesundheitsämter. Und du musst es jetzt nachschauen, ich ehrlich gesagt auch. Und ich habe auch ehrlich gesagt erst in den letzten 2 Jahren so richtig verstanden, was ein Landrat alles macht, weil ich dachte immer so ein bisschen, naja, das ist ja so ein Verwaltungschef, der muss eigentlich nur umsetzen, was im Gesetz steht und was eben der Landtag und der Bundestag entscheiden. In den Corona-Zeiten habe ich aber gelernt, das ist nicht so und da ist ziemlich viel Spielraum drin. Das hat man gerade hier in Sachsen gesehen. Da haben sich die Landräte nämlich mehrmals gegen die Corona-Regeln der Landesregierung gestellt und haben gesagt, wir können das so nicht umsetzen, entscheidet das mal bitte anders. Bis hin zu dem Punkt, dass die Gesundheitsministerin so genervt war, dass sie gesagt hat, gegen diese Landräte anzuregieren, das macht den Staat eigentlich unregierbar. Mhm. Sieht man jetzt auch gerade aktuell wieder am Thema Impfpflicht in Einrichtungen, Pflegeheimen und so weiter. Die gilt ja eigentlich, vom Bundestag beschlossen, muss von den Landkreisen und den Landräten umgesetzt werden. Und hier in Mittelsachsen, da hat jetzt gerade der noch amtierende Landrat festgelegt, dass in seinem Landkreis kein Druck auf das ungeimpfte Personal in Pflegeheimen und Krankenhäusern ausgeübt wird. Die können einfach weiterarbeiten. Und das ist eben die Kompetenz eines Landrats, sowas zu entscheiden. Also da ist schon ziemlich viel Macht mit verbunden mit diesen Posten.
Für eben ganz konkrete Politik, ne? Das ist auf jeden Fall interessant. Und man hört schon raus, da kommt es eben einfach dann auch stärker auf die Personen an, als vielleicht jetzt bei einer Landtagswahl oder so, ne? Konnte denn die AfD da jetzt bei dir in Sachsen mit ihrem Personal punkten? Wie sieht's aus? Stand jetzt, wir haben Montagnachmittag.
Nein, konnte sie nicht. Also zumindest nicht so sehr, wie sie sich das erhofft hat. Im Vorfeld war die AfD hier wirklich, die waren so ein bisschen on fire. Die wollten gewinnen, sage ich mal. Und die haben auch wirklich diese Chance gewittert, zum ersten Mal einen Landratsposten und damit einen Regierungsposten zu erringen. In einigen Landkreisen haben sie sich da wirklich Chancen ausgerechnet. Und da ist jetzt bei den Wahlen gestern ziemlich klar geworden, dass die AfD deutlich unter den selbstgeweckten Erwartungen zurückgeblieben ist. In keinem Landkreis lag sie vorne. Das beste Ergebnis gab es in Görlitz, 36% für Sebastian Wippel. Allerdings der CDU-Kandidat Stefan Meyer hat immer noch 10% mehr gehabt. Die müssen jetzt nochmal in einen zweiten Wahlgang. In 3 Wochen wird also nochmal gewählt. Aber da kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass dieses Ergebnis sich jetzt nicht ganz fundamental ändert. Und im zweiten Wahlgang reicht dann eine relative Mehrheit. Das heißt, da werden wahrscheinlich in den meisten Kreisen die CDU-Kandidaten, die jetzt vorne lagen, gewählt werden.
Und das ausgerechnet in Sachsen, ne, wo die AfD ja traditionell sehr stark verankert ist. Da ist man ja dann oft schnell dabei mit so einer Analyse und sagt, ach, ist da der Zenit überschritten. Ist das so? Wie ist da deine Einschätzung?
Da antworte ich mit einem deutlichen Ja, aber. Also einerseits, ja, dieser Zenit, es geht nicht mehr weiter bergauf, sage ich mal. Das ist aber auch schon seit der Bundestagswahl so. Da hat die AfD auch in Sachsen 2% verloren im Vergleich zur Wahl 4 Jahre vorher. Andererseits ist sie bei der Bundestagswahl hier stärkste Kraft gewesen, ist stark verankert in der Fläche. Und man kann jetzt auch diese Kommunalwahlen nicht direkt vergleichen mit Landtags- oder Bundestagswahlen, weil es eben Personalwahlen sind, hast du ja schon gesagt. Es geht nicht so sehr um die Partei. Und auch insgesamt war den meisten Menschen diese Wahl überhaupt nicht so wichtig. Also die Wahlbeteiligung war unfassbar niedrig. Weniger als die Hälfte hat überhaupt abgestimmt. Im Landkreis Nordsachsen, da waren es kaum 38%. Also es ist wirklich wenig. Und die AfD hat ja bei früheren Wahlen auch davon gelebt, dass sie eben viele Nichtwähler angesprochen hat, doch wählen zu gehen und ihren Protest und Frust auszudrücken. Das hat bei den Kommunalwahlen offensichtlich nicht so sehr geklappt. Was man, denke ich, eben schon sagen kann, dieser Aufstieg der AfD, der ja in Sachsen mit begonnen hat, hier waren sie zum ersten Mal in einem Landtag und ist bis heute auch so eine Bastion der Partei, der ist vorbei. Die Partei hat ein festes Wählerpotenzial, so um die 25%. Aber darüber kommt sie eben auch nicht hinaus. Und für eine Regierungsbildung reicht das halt nicht, weder in einem Parlament noch eben bei diesen Regierungsposten der Landräte.
Kann man vielleicht auch sagen, dass gerade auch die Zeiten jetzt, ne, Krieg in der Ukraine und so, dass das vielleicht auch nicht unbedingt die Zeiten sind, in denen eine Partei, die sonst ganz stark auf das Thema Geflüchtete, Corona natürlich jetzt auch jüngst gesetzt hat, so Stimmungen machen kann. Also brechen der Partei da jetzt einfach gerade die Themen weg?
Naja, zumindest tut die Partei sich offensichtlich viel schwerer damit, als zu Zeiten, als viele Geflüchtete hergekommen sind, da die Meinungsführerschaft zu übernehmen. Mhm. Weil eigentlich russischer Angriffskrieg, da gibt es ja eine Debatte in Deutschland drüber. Corona-Politik hat die Menschen auf die Straßen gebracht. Das Problem für die AfD war nur so ein bisschen, das war nicht die AfD, die da immer das Wort geschwungen hat. Die haben sich da eher so ein bisschen hinten angeflanscht und dann versucht, im Zuge von Demonstrationen mitzulaufen. Zum Beispiel bei Russland. Da gibt es in der AfD eben quasi das Lager der Menschen, die vielleicht selber aus der Bundeswehr kommen, die ganz klar westgeprägt sind und sagen, wir brauchen die NATO, wir brauchen mehr Aufrüstung. Dann gibt es aber auch Tino Chrupalla, der als Bundesvorsitzender in der ersten Rede nach dem russischen Angriff Russland für seine Politik lobt und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ist und gegen die Unterstützung. Also so Russland-Versteher und Putin-Versteher. Das bringt man nicht mehr zusammen. Auch bei den Corona-Protesten hier war es so, dass in Sachsen eine neue Partei entstanden ist, die Freien Sachsen. Das wird maßgeblich organisiert von Rechtsextremen, die gleichzeitig noch in der NPD sind teilweise, aber eben nicht in der AfD. Und die sind jetzt auch angetreten, zumindest in drei Kreisen bei der Landratswahl, haben dort zwischen 10% und 20% der Stimmen gewonnen. Mhm. Und das sind Stimmen, die der AfD eben fehlen. Mhm. Und noch einen neuen Player gibt es, oder nicht neu, aber vielleicht etwas unbeachtet bisher, das sind die Freien Wähler. Die haben bei diesen Landratswahlen auch Achtungserfolge erzielt in den Kreisen Zwickau und im Erzgebirge. Da waren die auf Platz 2, die Kandidaten dieser Freien Wähler, und damit noch vor der AfD. Das scheint also auch eine Alternative zur Alternative zu sein. Und irgendwo in dieser Gemengelage muss die AfD sich positionieren. Und das ist eben gar nicht so einfach. Der sächsische AfD-Chef Jörg Urban, der hat heute Vormittag so ein bisschen Wahlanalyse betrieben, hat natürlich gesagt, was man immer so sagt, also wir brauchen noch Zeit, wir müssen das genau anschauen. Aber ja, man hat auch so ein bisschen rausgehört, das wird diese innerparteiliche Debatte in der AfD, die es ja schon lange gibt, also wie viel Realpolitik möchte man machen und wie viel Populismus braucht man, um überhaupt gehört zu werden, das wird diese Debatte weiter anheizen.
Und so viel Zeit haben sie ja noch nicht mehr, weil am nächsten Wochenende steht zum Beispiel der nächste Bundesparteitag an. Also da wird ja zumindest auch drauf geschaut und da möchte vielleicht auch der ein oder andere Wähler, Wählerin und die Öffentlichkeit an für sich möchten auch mal ein paar Antworten darauf haben, wo sich die Partei so verortet. Jetzt findet der Bundesparteitag bei dir um die Ecke statt, in Riesa, in Sachsen. Ist ja auch kein Zufall, ne?
Nö, Sachsen ist ja so eine Bastion der AfD. In Riesa war auch schon mal ein Parteitag zur Europawahlen. Man feiert sich hier ja als Hauptstadt des Widerstandes. Das ist so ein Terminus, der kommt von Pegida und wurde von der AfD aufgegriffen. Deswegen ist das kein Zufall, dass das in Sachsen stattfindet. Die Frage ist halt, ob die Partei es hier schaffen wird, sich irgendwie wieder zu einigen. Oder ob dieser tiefe Riss, der inhaltlich durch die Partei geht, aber eben auch beim Personal, ob der weiter fortbesteht.
Wird sich ja alles so sozusagen auf eine Wahl konzentrieren, und zwar die Parteispitze. Ne? Da tritt Tino Chrupalla nochmal an als Parteichef. Meuthen ist ihm von der Fahne gegangen. Da gab es ja eben gerade diese Querelen auch innerhalb der Parteispitze, woraufhin er dann die Partei verlassen hat. Wie ist da so die Prognose? Wird der Mann wiedergewählt? Und wenn, dann mit wem an seiner Seite? Magst du da in die Glaskugel gucken?
Das ist wirklich ein Blick in die Glaskugel. Also es gibt öffentliche Kritik ja innerhalb der AfD, auch von Leuten, die im Bundesvorstand sitzen, eher aus den Westbundesländern. Die werfen Tino Chrupalla vor, zu sehr auf den Osten zu schauen und eine populistische Politik zu predigen, die im Westen eben dann doch keine Mehrheiten oder nicht mal teilweise nicht mal mehr den Einzug in die Landesparlamente sichert. Andererseits hier in Sachsen habe ich den Eindruck, sitzt Tino Chrupalla fest im Sattel. Also er wird über den grünen Klee gelobt, unser Mann in Berlin quasi. Ich habe mit Jörg Urban, dem Landesvorsitzenden der AfD, da neu drüber gesprochen und der ist sich sehr sicher, dass Tino Chrupalla wiedergewählt wird.
Ich habe keine Zweifel, dass Tino gewählt wird, aber ich wünsche mir eine Doppelspitze, wo auch der Westen, sage ich mal, mit einem Repräsentanten vertreten ist, der in den Westverbänden eben auch eine gute Basis hat und anerkannt ist.
Und das mit der Doppelspitze ist auch deswegen interessant, weil er damit gegen Björn Höcke sich positioniert, der nämlich...
Du musst es auch überlegen, ob er Bernd oder Björn heißt.
Ich muss immer überlegen, aber naja. Er heißt Björn Höcke.
Und will keine Doppelspitze.
Der will keine Doppelspitze, der möchte eventuell antreten, ist ja ein Rechtsextremist, das würde diese Partei wirklich nochmal sehr verändern. Hat sich noch nicht so ganz festgelegt, ob er jetzt antreten möchte oder nicht und wenn alleine, Ich persönlich glaube nicht, dass er das tun wird, unter anderem auch deswegen, weil hier der sächsische Landeschef durch die Blume sagt, lieber Björn Höcke, nicht alleine. Und das ist schon auch ein gewichtiger Landesverband innerhalb der AfD, der ja auch viele Delegierte stellt. Andererseits, bei AfD-Bundesparteitagen kann immer alles passieren, also meine Hand ins Feuer legen kann ich da auch nicht.
Alexander Moritz, muss auch an der Stelle nicht. Vielen Dank für deine Einschätzung und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Der Tag war das am 13.06.22 von und mit Sarah Zerbak heute. Und ich schiebe noch schnell die E-Mail-Adresse nach dertag@deutschlandfunk.de. Einmal bitte mitschreiben und gerne auch dann uns schreiben mit Lob, Feedback, Kritik, wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Hören und Mitdenken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.